Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion. Wow.
Ja, okay, schlechter Scherz. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Vrin und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet wie immer Matthias von Hellfeld.
Guten Tag. Sei gegrüßt, mein Lieber.
Guten Tag, Kamerad.
Ja,
Thema heute. Ich muss drüber Witze machen, sonst werde ich wahnsinnig über dieses ganze Thema. Thema heute: die Gründung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, NSDAP.
So ist es.
Wann war das?
Das war am 24. Februar 1920, also ziemlich genau vor 100 Jahren. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Sendung aufnehmen. Mhm. Und wir befinden uns am Anfang der Weimarer Republik und haben es zu tun mit sehr schwierigen sozialen Umständen. Hunderttausende Soldaten kamen von der Westfront zurück, mussten integriert werden, waren vielfach traumatisiert. Es gab die berühmten Schüttler und Schreier, die also mitten auf der Straße standen und schrien oder sich schüttelten, weil sie ihre Traumata nicht verarbeitet haben und konnten. Es machte die Dolchstoßlegende die Runde, nach der die Heimat sozusagen die meuchelnde Hand in den Rücken der Soldaten, die tapfer kämpfen an der Westfront waren, gestoßen habe, weil sie zu wenig Unterstützung gegeben hat, weil zu viele Juden das Sagen hatten und sozusagen die Niederlage herbeigeredet haben und dafür verantwortlich waren. Während ja das Heer im Feld unbesiegt war, also im Felde unbesiegt, das war so ein Schlagwort auch.
Ja, die Dolchstoßlegende über die Juden oder das Dolchstoßgerücht über die Juden, war das ja in der gesamten Bevölkerung so verbreitet?
Also das ist ausgelöst worden durch Hindenburg, der geschrieben und gesagt hat, dass also zu wenig Unterstützung seitens der Bevölkerung in Deutschland an die Front gekommen sei und dass man eben aus diesem Grunde sich nicht mehr in der Lage sähe, weitere Lasten auf das Volk zu legen, um diesen Krieg dann doch irgendwann siegreich zu Ende zu bringen. Das war ein sehr fataler Satz, den er vielleicht so nebenbei gesagt hat, der aber wirklich dafür gesorgt hat, dass eben etwas passiert ist, was im Nachhinein betrachtet schon am Anfang klar machte, dass die Weimarer Republik wahrscheinlich scheitern würde, weil die alten Eliten, die für diesen verdammten Krieg verantwortlich waren, also das Militär zum Beispiel, die Adelsbanden in Ostelbien, das berühmte Ostelbien, also wo reiche Großgrundbesitzer waren, die also Interesse an Land zu gewinnen hatten etc., die haben sich aus dem Staub gemacht und haben alles das, was dann an Schwierigkeiten kam, der neuen Regierung angelastet, und die war eben nicht mehr der Kaiser und sein, ich sag mal, Adelskabinett, sondern es war eine Sozialdemokratie geführte Regierung mit einem Reichspräsidenten, der auch Sozialdemokrat war, nämlich Friedrich Ebert. So, und die standen jetzt nicht nur vor den hunderttausenden Soldaten und nicht nur vor der Dolchstoßlegende, sondern sie standen vor allem vor einem Versailler Vertrag. Und dieser Versailler Vertrag, um nochmal 3-4 Sachen herauszupicken, sagte, die Deutschen sind allein schuld am Krieg. Mhm. Daraus hin folgend müssen sie allein die Reparationen bezahlen. Und das waren Summen, die, wenn sie wirklich abgestottert worden wären, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre beendet gewesen wären. Es gab, ich glaube, insgesamt 12-13% der gesamten Landesfläche an Gebietsverlust. Und das Heer, der Stolz der Nation im Kaiserreich, wurde reduziert auf 100.000 Mann. Und damit sozusagen konnte man nun wirklich keinen Staat machen. Und all das sozusagen kam ungefiltert auf die Bevölkerung zu. Die Regierung versuchte, einen Staat zu organisieren, der den Menschen jedenfalls erstens eine starke demokratische Verfassung mit einem starken Präsidenten servierte. Es war Parlamentarismus und Föderalismus. Und es wurden zum ersten Mal die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger in einer Verfassung festgeschrieben. Aufgeschrieben wurden sie zum ersten Mal in der Revolution 1848, aber als Grundrechte in die Verfassung übernommen wurden sie 1919. Und es gab Wahlrecht für Frauen. Es gab keine Standesunterschiede mehr. Also die Privilegien für Adel und irgendwelche hochverdienten Leute wurden abgeschafft. Und es galt die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Das waren Funde, die tatsächlich ein Markstein in der Geschichte der Deutschen war. Der wurde aber eben nicht so sehr, ich sag mal, hochgehalten, weil die soziale Lage am Anfang tatsächlich extrem schwierig war. Und all das, was da dann schief ging, das wurde sozusagen der neuen Regierung in die Schuhe geschoben, die eben kaum eine Chance hatte, für sich selbst, sage ich mal, positive Propaganda zu machen. Ganz im Gegenteil. Überall bildeten sich kleine revanchistische Gruppierungen, Reichswehrverbände organisierten sich als Freikorps, die teilweise bewaffnet waren. Es begann die Schwarze Reichswehr, da wurden richtiggehend Waffen gesammelt, um für einen Putsch oder für einen Angriff gegen Frankreich endlich mal wieder Waffen zu haben.
Ähnliche Bestrebungen in klein gibt's heute auch wieder, ne? Oder wahrscheinlich haben sie nie aufgehört, diese Bestrebungen, nur heute werden sie lauter oder sichtbarer.
Ja, sie werden lauter und sichtbarer, aber die Situation ist eine andere als damals am Anfang der Weimarer Republik, deswegen kann man das nicht so gut miteinander vergleichen. Aber was eben, ich wollte es eigentlich nur sagen, diese Strömungen sozusagen, die dann später in einer NSDAP-Programmatik aufgegriffen werden, die gibt es in der Bevölkerung eben schon ganz alleine ohne diese NSDAP. Mhm. Und dazu gehört eben auch der Antisemitismus. Antisemitismus gab es in der Kaiserzeit, gab es natürlich auch in der Weimarer Republik, nicht in der Radikalität bis hin zur Shoah später, aber es war eben vorhanden, es war latent vorhanden in, ich sag mal, in Zeitungskommentaren, in Witzen, in Karikaturen, also Juden wurden mit langen, dicken Nasen dargestellt und sie waren eben diejenigen, die das Messer führten bei der Dolchstoßlegende. Da gibt es jede Menge Karikaturen, das kann man sich im Netz angucken. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel herausgesucht von Heinrich Klaas. Heinrich Klaas war der Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes. Das ist jener
Altdeutsch?
Verband,
den dann
Alldeutsch.
Alldeutsch.
Oh, das ist jener Verband, Führungsanspruch, den später Alfred Hugenberg gekapert hat, der Mann, der also die Zeitungslandschaft in Deutschland damals besaß und die UFA und viele Medien seiner Zeiten, also so, wirklich ein großer Matador der Zeitgeschichte in der Weimarer Republik war und dann später auch am Anfang jedenfalls in der Regierung mit war bei Hitler.
Stellt sich raus, also, über den Alldeutschen Verband haben wir sogar schon mal eine Sendung gemacht.
Ich weiß.
Ja. In die Show notes damit.
Also Heinrich Klaas war jedenfalls lange Zeit Vorsitzender am Anfang des 20. Jahrhunderts dieses Verbandes und der hat Folgendes von sich gegeben. Ich lese das jetzt als Zitat vor. Wo fängt das an und wo hört es auf, was uns zugemutet werden soll, als zur Menschheit gehörig zu lieben und in unser Streben einzuschließen? Ist der verkommene oder halbtierische russische Bauer, der Schwarze in Ostafrika, das Halbblut Deutsch-Südwests oder der unerträgliche Jude Galiciens oder Rumäniens ein Teil dieser Menschheit? Zitat Ende. So, und das war jetzt ein Mensch, der hatte, oder dieser Verband hatte großen Einfluss und hat diese Propaganda weitergetragen in die Republik sozusagen. Um es auch gleich klar zu sagen, natürlich waren nicht alle Leute der Weimarer Republik Antisemiten in dieser starken und furchtbaren Ausprägung. Aber manche konnten sich damit schon identifizieren und sagten, ja, also die Juden, die haben ja wirklich zu viel Einfluss und wir müssen irgendwie mal gucken, dass wir uns ein bisschen abschotten dabei. Und ich denke mal, dass viele diese Zahl nicht kennen, deswegen sage ich es. Lebten 1933 0,6% der Bevölkerung waren Juden. Ja, das ist
erstaunlich, so wie so ein kleiner Bevölkerungsanteil so viel Macht haben kann, wie die Faschos immer behaupten.
Genau, also das ist so wenig, dass man das wirklich nicht mitbekommt. Mhm. Das sind auf die ganze Republik damals verteilt etwa 600.000 Menschen gewesen. Alte, Kranke und Kinder waren dabei. Also wenn da 200.000 Arbeitende dabei waren, ist es wahrscheinlich sogar viel. Also es war eine völlig verschwindende Minderheit, die in weiten Teilen gut integriert war und überhaupt keine Probleme machte. Aber trotzdem wurden sie zum Sündenbock sozusagen erklärt. Und das war das eine. Das zweite ist, und das sind diese beiden Punkte, auf denen die NSDAP aufsetzt. Es gab in der Bevölkerung eine weit verbreitete Angst vor einer bolschewistischen Revolution in Deutschland. Das wurde von der KPD, die ja im 1. Januar 1919 gegründet wurde, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, die beide ermordet wurden im Januar, aber die Theorie sozusagen, dass eben eine Weltrevolution vor der Tür steht, die von Moskau gesteuert das Glück über die Menschheit bringt und man kann ja sehen, wie schön die Felder blühen in der dann bald Sowjetunion genannten
wie viel Wasser Russland. Im Aralsee ist, ne?
Genau. Also so, aber das war natürlich alles Quatsch, aber es war Propaganda und Rhetorik und die NSDAP, und das kann man eben auch in dem Parteiprogramm nachlesen, das 1920 aufgeschrieben wurde, inszenierte sich als die einzige politische Kraft, die diese beiden Übel sozusagen ausrotten oder abwehren konnte, nämlich die jüdisch-bolschewistische Revolution oder Weltverschwörung. Genau. Das war bolschewistisch und jüdisch, das musste zusammen und dann Weltverschwörung, das macht Angst. Und die NSDAP in Form von Hitler und natürlich auch noch ein paar anderen haben es hinbekommen zu sagen, die einzigen, die euch davor retten und schützen können, sind wir. Und sie haben die Angst, die die Leute tatsächlich hatten, da kommen noch ein paar andere Punkte hinzu, aber die Angst, dass sozusagen so etwas passieren könnte und die Hoffnung, dass man sich von all dem befreien könnte und auch dem Versailler Vertrag einen Gar ausmachen könnte, all diese Hoffnungen, die in der Bevölkerung weit verbreitet waren, die sozusagen kulminierten sich nach einer gewissen Zeit an dann alle in der NSDAP, am Schluss jedenfalls, der Weimarer Republik war das so, am Anfang natürlich überhaupt nicht, da war die NSDAP ein völlig idiotischer kleiner Haufen, der unter nichts lief, der hatte 2% bei den Wahlen und war völlig irrelevant. Mhm. Aber nach einer gewissen Zeit, befördert durch die Ereignisse der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre, ist das dann eben so geworden. Also ich sage nochmal, es gibt drei Punkte in diesem Programm, das 1920 bei der Gründung verabschiedet wurde, das ist die Revision des Versailler Vertrags. Mhm. Da kann man natürlich wunderbare Reden draus machen und rumbrüllen in Bierzelten, das ist alles wunderbar. Dann das zweite war die Einschränkung der Rechte für Juden, so hieß das in der Formulierung. Mhm. Letztendlich sollten die Juden eliminiert werden. Und das geht darauf zurück, dass Hitler, der ja Anfang der Weimarer Republik in Diensten der Reichswehr stand, ich sag mal als Spion oder als Kundschafter oder als Beobachter, wenn man es freundlich ausdrücken will, sollte er durch diese kleinen Grüppchen eben gehen. Deswegen war er dann auch bei der erst DAP genannten NSDAP. Und der läuft also durch die Republik und guckt sich diese ganzen Truppen an, vor allem in Bayern, und schreibt im September 1919 ein sogenanntes Gutachten über den Antisemitismus. Das kann man in ganzer Länge...
Entschuldigung. Hitler, ja.
Ja, das kann man im Netz nachlesen. Ich zitiere jetzt gleich nur einen kleinen Teil in der gesamten Länge. Das Ding heißt NS-Archiv. Mhm. Und dort gibt es ganz viele Dokumente, die ja einfach bereitgestellt werden. Und unter dem Stichwort Gutachten über den Antisemitismus findet man eben diesen Hitler-Text. Und der hat folgende Passage, ich lese das vor. Der Antisemitismus wird seinen letzten Ausdruck finden in der Form von Pogromen. Der Antisemitismus der Vernunft jedoch muss führen zur planmäßigen gesetzlichen Bekämpfung und Beseitigung der Vorrechte des Juden, die er im Unterschied zu den anderen zwischen uns lebenden Fremden besitzt. Sein letztes Ziel aber muss unverrückbar die Entfernung der Juden überhaupt sein.
Wow.
Zitat Ende.
Wow.
Das schreibt er im September 1919. Und kurz danach.
Das hat also jeder wissen können, ne? Und ach, die Partei, die diesen Mann aufnimmt oder mit der er rummacht, das hat jeder wissen. Das ist genau wie heute. Letztlich wieder.
Ja,
wie
natürlich.
Heute.
Aber noch eben, und auch da kann man sicherlich Parallelitäten sehen. Die
damals
NSDAP
haben sie auch
gedacht,
der Hitler, der wird schon nicht ernst machen. Heute denken sie, der Höcke, der wird schon nicht ernst machen.
Ja. Genau. Also der, Hitler und die NSDAP sind im Grunde genommen am Anfang eine Einheit, dann schwächelt er so ein bisschen, der Hitlerputsch geht in die Hosen, er muss ins Gefängnis, er sitzt da ein paar Monate, aber nicht die ganze Strafe ab, und nachdem er entlassen wird, 1925, wird die Partei neu gegründet, also eine Revitalisierung der NSDAP mit vielen Neuerungen auch in der Partei, und dann kriegt er es hin, Partei und sich selbst zu verbinden sozusagen und sich zur alleinigen Führergestalt zu machen. So. Und jetzt kommen zwei Dinge zusammen. Jetzt kommen zwei Dinge zusammen, ja. Nämlich er ist einerseits ideologisch ein Teil des Mainstreams der Weimarer Republik. Er ist ein Kriegstraumatisierter. Ja, er hatte einen Gasangriff erlebt und ist blind gewesen für 6 Wochen. Er hat eine Kriegshysterie bekommen. Also das ist etwas, was viele hatten, die einfach dachten, jetzt ist Schluss mit Leben und Gucken. Jetzt ist einfach Ende meiner Möglichkeiten. Ein absoluter Revisionist, also er möchte auf jeden Fall diesen Versailler Vertrag kippen, und da ist er mit 80% der Bevölkerung einer Meinung, weil alle sagen, wir waren es nicht alleine schuld, zu Recht sagen sie das, das war auch Deutschland nicht. Daraus wird der Slogan Deutschland erwache, also steh wieder auf, Germania steh auf, ja, Germania am Marterpfahl, steh auf. Was uns die Feinde vom Ersten Weltkrieg sozusagen aufgedrückt haben, wir sollen bezahlen bis in die 5. Generation, und also waren so markige Sprüche, die eben da waren. Und er war ein extremer Antibolschewist. Und wir müssen jetzt gucken, also 1920 gibt es noch das alte Russland, 1922 wird die Sowjetunion gegründet, 1925, also zur Regründung der NSDAP und zum allmählichen Aufstieg auch Hitlers, ist die Sowjetunion jetzt noch nicht stabil und noch nicht sozusagen ein gefestigter großer Staat. Es beginnen die Kulakenverfolgung, also das Ausmerzen in Anführungsstrichen gesagt, einer ganzen Schicht von Bauern, die angeblich Getreide und Tiere zurückhalten und sie der Schlachtung und dem Verkauf vorenthalten, um eine Hungersnot herbeizuführen. Stalin, der völlig paranoid ist und ein Verrückter, lässt ungefähr 3,5 Millionen Bauern umbringen. Diese Kunde kommt natürlich auch nach Europa. Gleichzeitig kommen aus Moskau diese Weltrevolutionstheorien. Es wird die Komintern, also die Kommunistische Internationale, gegründet. In Deutschland spielt die KPD eine gewisse Rolle. Ernst Thälmann ist der Parteivorsitzende und Spitzenfunktionär dieser Partei mit sehr guten Kontakten nach Moskau, sozusagen. Er wird immer angemacht als Sprachrohr Stalins und als Verkünder des Unheils auf der einen Seite und auf der anderen Seite als Künder des Heils. Insofern trägt auch er zur Spaltung der Gesellschaft bei, genauso wie die NSDAP, die eben auch ganz eindeutig unterscheidet zwischen denen, die für sie sind und denen, die gegen sie sind. Also in dieser Gemengelage sozusagen spielt sich Hitler und die NSDAP zusammen mit ihm, spielen sich auf als jene, die aus diesem ganzen Chaos etwas herausholen können, indem sie etwas anderes drüber stülpen, und das nannte sich Volksgemeinschaft.
Ah.
Ja, sie haben gesagt, nicht die oder die, sondern alle. Wir sind keine Partei für die Arbeiter und für die Angestellten oder für die Beamten oder für die Bauern, sondern
nicht
wir sind
rechts,
eine
Partei nicht links.
Für alle.
Nicht genau, rechts, wir sind nicht links, alle, sondern vorne, ja, okay.
Genau. Und damit, so, was ist die Volksgemeinschaft? Die Volksgemeinschaft ist eine völlig verblödete, ideologische, ja, Nullformel.
Humbug. Ja, genau.
Ist einfach Humbug, ja.
Totaler Humbug.
Da wird vorgegaukelt, dass du und ich eine Gemeinschaft bilden. Das ist alles dummes Zeug.
Tu mir vielleicht, du bist Bremer, ich bin Kölner. Ne?
Genau. Also wir, natürlich kennen wir uns. Insofern ist für uns der Begriff Gesellschaft viel besser. Ja. Aber eben Gemeinschaft, das ist ja auf persönliche Bezüge.
Ja, gut, wir haben beide einen Pillemann. Das macht uns, das ist ja, eine gut, Gemeinsamkeit.
Aber es ist keine Gemeinschaft. So, aber trotzdem, sie suggerieren, dass eben die deutsche Volksgemeinschaft etwas ist für die deutschen Volksgenossen. Und das macht es dann eben auch einfach, die nicht dazu gehören, als Schädlinge der Volksgemeinschaft zu bezeichnen. Und das waren all jene, die, ich sag mal, entweder Kommunisten waren, weil die wollten ja die Weltrevolution, die würde die Volksgemeinschaft zerstören. Mhm. Die Juden,
die wollen die Macht, die zerstören
parasitär, auch. Ja, mhm. Parasitär sich in ihre Wirtsvölker, so hieß das, ja, einnisteten,
die Behinderten,
um sie von innen heraus, ja, um sie von innen heraus zu zerstören.
Die Behinderten, weil das ist ja ungesund.
Ja,
und die Schwulen, weil die pflanzen sich ja nicht fort.
Und so weiter. Also wir können das jetzt endlos weiterführen. Ja. Aber wir lassen jetzt mal alle
Hände. Aber das ist halt auch wirklich der Witz an der Sache, an dieser Ideologie. Und das ist ja auch letztendlich das, was wir auch heute noch an völkischer Ideologie haben und wo wir ja mittlerweile sogar eine Partei in unseren Parlamenten sitzen haben, die so einen Quatsch propagiert. Du kannst es halt wirklich immer weiter spinnen.
Ja.
Und selbst wenn du weiß, blond, blauäugig, 1,80 groß bei der Bundeswehr mit Hakenkreuzen voll tätowiert und was auch immer bist, du kannst nicht sicher sein, dass du nicht der Nächste bist, der schädlich für diesen kollektiven Wahn von der Volksgemeinschaft ist. Und genau darum sollte man sich davon schon verabschieden, selbst wenn man Juden doof findet, ja, was an sich hirnrissig genug ist. Lass es.
Ist schon klar.
Ne?
Und das ist auch genau passiert.
Dran, ne?
Ja, weil die Volksgemeinschaft wurde immer kleiner, sozusagen. Ja, der Kreis derer, die nicht dazu gehörten, wurde immer größer.
Und dann ist es nur noch die AfD-Führung.
Du hast eben schon erwähnt, dass es auch gegen Behinderte zeitweilig ging. Das ist allerdings dann eingestellt worden, weil wirklich da Protest kam aus der Bevölkerung.
Okay.
Aber sie wurden dann in geheimer Kommandosache sterilisiert, zum Beispiel. Das haben sie auch gemacht, in großer Zahl. Also diese Volksgemeinschaft war tatsächlich eine furchtbare Wortschöpfung und eine völlig inhaltsleere Floskel, die nur dazu diente, andere, die eben aus welchen Gründen auch immer nicht dazu gehören sollten, zu ermorden oder auszuschließen, wegzuschließen, was weiß ich, jedenfalls auf keinen Fall teilhaben zu lassen. Aber, und das ist jetzt das Gefährliche daran, und das ist auch heute das Gefährliche, es ist halt für viele Menschen attraktiv, in einem geschützten Raum zu leben, sozusagen, der einem vorgaukelt, in diesem Raum ist es sicher und da draußen ist es unsicher. Und wenn du das glaubst und wenn du dich darin eingerichtet hast, dann fällt es dir eben auch leichter, alle die, die nicht drin sind, draußen zu halten und alle die, die rein wollen, abzuwehren und alle die, die dich angreifen, zu erschießen, weil du einfach denkst, dass das, was du da hast, dass nämlich die Gemeinschaft, der du angehörst, sozusagen auch deine eigene Einstellung ist. Also du verbindest dann die Gemeinschaft mit dir selber und die Ziele der Gemeinschaft sind deine Ziele und deine Ziele sind die Ziele der Gemeinschaft. Und damit gründest du sozusagen deine eigene Motivation, diese Gemeinschaft zu verteidigen und diese Gemeinschaft auch zur Not mit der Waffe in der Hand zu verteidigen und jeden, der sagt, hör mal, das ist Humbug, was ihr da macht. Und beispielsweise, dass die Alternative einer sozialistischen Gleichheitsgesellschaft entgegenstellt, die ja das krasse Gegenteil der Gemeinschaft ist.
Ja.
Ja, eine sozialistische Gesellschaft ist nicht Gemeinschaft. Das ist eine Gesellschaft der Gleichen, aber nicht Gemeinschaft. So. Und dann ist es rhetorisch völlig simpel zu sagen, dass wir jetzt mit Halodri nach Moskau marschieren müssen, um diese ganzen Säcke abzuschießen. Weil das sind unsere Feinde. So. Und das ist, in Angesicht der Situation, in der sich die Weimarer Republik nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg mit den vielen politischen Schwierigkeiten, die während der Zeit der Weimarer Republik entstanden waren, es gab viele Koalitionen, es gab viele Rücktritte, es gab viele unterschiedliche Konstellationen in der Regierung. Sehr schnell stellte sich heraus, dass die Konstrukteure der Weimarer Republik, also die berühmte Weimarer Koalition mit der SPD an der Spitze, allmählich die Stimmenmehrheit verloren hat. Dann gab es Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre noch einmal eine linke Mehrheit im Parlament, die aber nicht genutzt wurde. Also wir kennen auch dieses, haben wir auch in der Bundesrepublik gehabt. Viele Jahre lang gab es eine rot-grüne Mehrheit im Bundestag, die nicht genutzt wurde.
Ja.
Und insofern
spielen viele Dinge zusammen. 98 und 99, also als Schröder das erste Mal gewählt wurde, gab es sogar eine rot-grüne Mehrheit im Bund und den Ländern.
Ja, zeitweilig ja. Genau.
Die hätten ja einmal alles umkrempeln können und haben es verkackt.
Naja. Ja. Es gab sozusagen viele Schwierigkeiten, die zusammenkamen, um dann auch irgendwann zu erklären, warum dieser Typ namens Hitler eigentlich dann noch Reichskanzler wurde, obwohl alle gesagt haben, der Stern der NSDAP sinkt im Steilflug nach unten. Hitler selber war überhaupt nicht mehr groß angesehen in der Bevölkerung. Er hatte alles verloren an Wahlen, was zu verlieren war. Die Reichspräsidentenwahl, die Parlamentswahl, die letzte vor der sogenannten Machtergreifung hat die NSDAP sehr stark Stimmen verloren. Ja, und es deutete sich an, dass auch die Weltwirtschaftskrise ihre größte Krise schon hinter sich hatte und es allmählich wieder bergauf ging. Trotzdem wird dann in einer, ich kann das nicht anders sagen, nahezu Nacht- und Nebelaktion, unter anderem mit dem in der Verfassung nicht vorgesehenen Sohn des Reichspräsidenten, Max von Hindenburg, dieser Mann wieder auf den Thron gehievt. Und dann allerdings hat er in wirklich beeindruckender Brutalität, muss man schon sagen, diese Demokratie in den Orkus der Geschichte befördert und danach das Land und viele Millionen Menschen.
Das ist wahrscheinlich die ewige Frage über dieses ganze Thema. Wer hat da eigentlich gepennt? Also, das wäre alles zu verhindern gewesen. Das ist ja, was wir heute auch wieder sehen mit dieser AfD, dass Menschen auch sagen, das muss alles nicht sein. Ja, man muss mit deren Funktionären nicht dauernd Interviews machen und Home-Stories und sie in den schillerndsten Farben zeichnen, weil die rechtsextremen Anhänger dieser Partei, die kriegst du sowieso nicht umgestimmt. Warum macht man das also? Also wer hat damals versagt? War das auch so ein Presseversagen wie heute?
Nee, also es war ein Parteienversagen, glaube ich, weil, wie gesagt, selbst Ende 32, Anfang 33 gab es den Reichskanzler von Schleicher, der ein überparteiliches Kabinett bilden wollte, um eine Reform der Arbeitslosenversicherung durchzuführen und eine Arbeitsmarktreform, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, die da schon auf dem Abstieg war. Ja. Allerdings auf dem Höhepunkt war sie wirklich so brutal und so dramatisch, dass man tatsächlich Angst haben konnte, dass das alles den Bach runtergeht. Und in solchen Krisen ist natürlich so ein Typ wie Hitler oder Höcke oder wie auch immer er heißen mag, ein Mann, der möglicherweise es hinbekommt, eben die Verängstigten auf sich zu vereinen. Das ist rhetorisch bei Hitler sicher der Fall gewesen. Also das war bestimmt ein Versagen. Das zweite Versagen war, dass einfach ein Mann wie Hindenburg im Amt war, der von der Demokratie nichts hielt, vom Parlamentarismus schon gar nicht, und der einfach mit dem Weg der Notverordnung dieses Land auch ausgehöhlt hat. Also es gab diesen Artikel 48 der Weimarer Verfassung, in dem der Reichspräsident ermächtigt wurde, am Parlament vorbei Dinge zu beschließen und durchzusetzen, die er für richtig und gut hielt. Und das waren die berühmten Notverordnungen, die im Übrigen auch schon von Friedrich Ebert genutzt wurden, da allerdings zum Vorteil der Demokratie. Ja, also man kann dann sagen, die Väter der Weimarer Verfassung haben diesen verdammten Artikel da reingeschrieben, aber am Anfang, als die Väter der Verfassung die Regierung stellten, wurde dieser Verfassungsartikel zum Guten verwendet. Ja. Zum Beispiel, um einen Haushalt zu verabschieden. So, also das waren so zwei Punkte, die auf der Ebene der Politik sicherlich das Versagen waren. Und das zweite war eine völlig verrohte Gesellschaft. Wir haben, der Griff zur Waffe war, oder zur Gewalt, sagen wir es mal so, war durch die Erfahrung des Ersten Weltkrieges sehr viel näher als heute bei uns. Damals wurden die ganzen traumatisierten Leute nicht behandelt oder nur selten. Babylon Berlin ist so eine schöne Geschichte, wo man diese Traumata selbst 10 Jahre später noch sieht. Mhm. Ja, wo Leute einfach bekloppt geworden sind. Sie sind einfach verrückt. Und insofern sieht man eben, wie wichtig das ist, wenn jemand in so einem in so einer Kriegssituation war, dass man ihn dann hinterher auch entsprechend psychologisch behandelt oder therapeutisch behandelt. Oder ihn erst gar nicht in solche Situationen kommen lässt. Das wäre nicht das Beste. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Dann gab es eben eine sehr starke Polarisierung in der Gesellschaft. Diese Polarisierung ist nicht aufgelöst worden, weil es nicht eine Figur gab, die sozusagen den Friedensstifter bringt. Also ein Gandhi oder ein Martin Luther King oder ein Nelson Mandela oder sowas, den gab es eben nicht. Es gab dafür den aus der Haft entlassenen Hitler, der radikal und aggressiv war. Und auf diese radikale Aggressivität von ihm und der NSDAP reagierten eben zum Beispiel die Kommunisten mit gleicher Münze. Mhm. Und dann siehst du, wie dieses Land auf der Straße zerlegt wird. Und zwar durch Straßenschlachten und durch Saalschlachten. Mhm. Da gab es Tote, da gab es Polizeirazzien und schreckliche Dinge. Und irgendwann... aber selbst das hätte nicht gereicht, um die Weimarer Republik zum Fall zu bringen, wenn es nicht den Januar 1933 gegeben hätte, in dem eine völlig pleitegegangene NSDAP, ein völlig demoralisierter Hitler, aufgepäppelt worden wären von so Gestalten wie Joachim von Ribbentrop, in dessen Villa die ganzen Verhandlungen stattgefunden haben in Berlin, zwischen Reichspräsidialamt und eben den Leuten, die da bei Ribbentrop versammelt waren. Leuten wie Max von Hindenburg, der Sohn, der also den Mittler spielte zwischen seinem Vater, der den Hitler auf keinen Fall zum Reichskanzler machen wollte. Und sowas wie Franz von Papen, ja, der ja auch lange Regierungserfahrung hatte und der eben sagte, ich könnte sozusagen im Schatten mit Hitler, neben Hitler, über Hitler sozusagen wieder zurück ins Regierungsamt kommen. Hat das dann auch gemacht und hatte die Idee entwickelt, und das war das, weswegen sie das überhaupt gemacht haben, wenn man den in die Regierung holt, dann kann man ihn sozusagen einrahmen, so war das Schlagwort.
Gibt und, ja auch Leute, die das heute bei
das ist dummes Zeug. Das ist dummes Zeug und das war damals auch dummes Zeug und das hat genau 3 Tage gedauert, da war klar, dass das nicht funktionieren wird. Und dazu kommt eben, und das ist wirklich auch wichtig dazu, es gehört eine brutale Durchsetzungsfähigkeit, in diesem Falle Hitlers oder der NSDAP. Die haben ja kaum, dass sie an der Macht waren, wie das damals hieß, angefangen, Kommunisten zu verhaften. Einfach so, willkürlich. Mhm. Sozialdemokraten, Gewerkschafter, linke Publizisten.
Nur das ist ja, das ist, ich finde erstaunliche Parallelen, nicht mehr, wenn man sich so die parlamentarischen Anfragen der AfD heutzutage anguckt. Das geht ja in dieselbe Richtung. Da wird dann halt gefragt, wie viele Behinderte gibt's eigentlich in muslimischen Familien, wo natürlich implizit gemeint ist, dass die ja nur untereinander vögeln und darum degeneriert sein müssen. Ja. Diese Anfragen, die kommen ja nicht von ungefähr. Und also da hat sich wenig geändert, interessanterweise.
Also ich will das, da stehe ich auch nicht in Rede. Ich will das nicht verharmlosen, was da heute passiert. Ich mache mir auch große Sorgen,
weil es ist tatsächlich natürlich eine komplett andere Dimension.
Viele,
ja, ja,
viele dieser, ich sag mal, Zipfel oder Rudimente der Geschichte von Weimar und Folgejahre sich jetzt wieder zeigen. Auf der anderen Seite aber bin ich mir ziemlich sicher, dass die Verfassung, der Polizeiapparat, der Verfassungsschutz und der BND und wer alles dazugehört, heute besser aufgestellt sind als damals und dass wir auch etwas sensibler geworden sind in der Mainstream-Gesellschaft vor solchen Extremen.
Ja, wir sind weniger verroht, aber was die Demokratietreue der Exekutive angeht, bin ich wesentlich pessimistischer als du.
Ja, ich weiß, Bundeswehr und Co. lässt grüßen.
Die Bundes- und Landesämter für Verfassungsschutz machen ihren Job nicht ordentlich, sondern ganz im Gegenteil, die finanzieren rechts außen fröhlich durch und lassen dann hinterher Akten verschwinden, die aufklären könnten, wie die Beteiligung des Verfassungsschutzes am Aufbau rechter Strukturen eigentlich ist. Und alle Erkenntnisse der letzten 10, wenn nicht 20 Jahre, die wir so haben über Rechtsaußen, die kommen halt nicht vom Verfassungsschutz, sondern die kommen von Wissenschaftlern und von Journalisten. Weshalb ich der festen Überzeugung bin, dass der Verfassungsschutz aufgelöst gehört und gleichzeitig in einer komplett anderen Form neu gegründet.
Das ist nicht mein Thema, das kann ich nicht beurteilen, aber ja, das mag so sein. Trotzdem finde ich, sind die Strukturen sehr viel stabiler, weil eben auch 70 Jahre alt mittlerweile und eben nicht erst 10 Jahre alt wie bei der Weimarer Republik. Aber das ist schon und trotzdem. Ich will das
und
jetzt.
Wir haben halt auch was zu verlieren. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, selbst der größte Idiot, der AfD aus Protest wählt, selbst der hat so viel zu verlieren, dass wenn man mit ihm ernsthaft spricht, ihm sehr schnell klar wird, dass er nicht unter den Bedingungen leben wollen würde oder nicht unter den Bedingungen leben will, die herrschen würden, würde diese Partei hier mal an die Macht kommen.
Ja. Ich will das, aber trotzdem ein letzter Satz wirklich noch. Man kann solche Situationen nicht so gut miteinander 1:1 vergleichen, aber es gibt halt Strukturen und es gibt Warnschilder, die wir jetzt schon deutlich sehen können, dass wir tatsächlich mit einem großen Teil der AfD eine Partei am Start haben, die viele Dinge macht, wie sie damals auch gemacht wurden und die viele Dinge von sich gibt, die einen wirklich erschüttern lassen. Und wenn wir das weiter zulassen, indem also der Verfassungsschutz nichts tut oder die Politik nichts tut, dann könnte es so kommen, dass diese Partei tatsächlich irgendwann in der Regierung sitzt und dann allerdings kompliziert. Dann wird es sehr kompliziert.
Genau. Als du vorhin von der Verrohung der Gesellschaft gesprochen hast und dass die Kommunisten auf die Nationalsozialisten mit der gleichen Sprache geantwortet haben, lässt sich daraus ableiten, dass wir heute nicht die Sprache der AfD sprechen dürfen, um auf die AfD zu antworten?
Um Gottes Willen, bloß
nicht. Also es ist so, es gibt ja so, man hat ja manchmal so Gewaltfantasien und sagt, ja, Gewalt ist die einzige Sprache, die er versteht, dem hau ich jetzt aufs Maul.
Ja.
Fehler?
Ja, diese Gefahr besteht, aber ein Teil der Problematik ist eine rhetorische Verrohung. Das war damals auch so. Es wurden tatsächlich Dinge gesagt, aber noch nicht getan. Mhm. Und später wurden sie dann getan und dann war es zu spät. Mhm. Also wir müssen wirklich aufpassen, dass wir den Quatsch, der da erzählt wird, wir müssen den zurückweisen. Ja, also wir müssen, ich sag mal so eine Sache, wo ich mich bei dem Gauland wirklich tierisch drüber aufgeregt habe, der pöbelt da über den Jerome Boateng her und alle sagen so mal, hast du eigentlich einen an der Waffel? Und der verteidigt sich, also wieso, das ist doch klar und so. Und dann sagt er, dass der schwarz ist. So, und da kann man natürlich sofort das Messer ziehen und sagen, bist du bescheuert und dem an die Gurgel springen. Nein, man muss das enttarnen sozusagen als Methode. Also man muss es, das ist die Methode Nazis. Und da muss man drauf hinweisen. Und selbst damit wirst du natürlich die Leute, die aus vielen Gründen die Schnauze voll haben von diesem System hier, nicht davon überzeugt bekommen, ihn nicht mehr zu wählen.
Also das ist richtig. Das ist übrigens, was du gerade sagtest, diese Methode zu entlarven. Das ist die einzige Antwort auf die Frage, mit Rechten reden. Soll man mit Rechten reden? Natürlich soll man nicht mit Rechten reden. Man soll miteinander reden. Aber nur weil jemand rechts ist, ist das kein Grund, mit dem zu reden. So. Wenn man mit ihnen redet, falls man gezwungen ist, mit ihnen zu reden, meinetwegen auch, dann geh bloß nicht auf die Pseudo-Argumente ein, sondern dekonstruier einfach die Art und Weise, wie sie diese Pseudo-Argumente vorbringen. Damit ist mehr geholfen, weil nämlich die Umstehenden, die Orientierungslosen daraus was lernen und denen nicht mehr auf den Leim gehen. Und vielleicht kriegst du auch den einen oder anderen auch wieder von diesem falschen, schädlichen Pfad
Und man
weg.
muss Und man muss klar und deutlich sagen, auf welches Weltbild sie hingehen. Das kann man in ihrem Programm nachlesen, das kann man
in ihren Büchern, in ihren Zeitschriften.
In ihren Büchern, also das Buch von dem Höcke, das habe ich nicht gelesen, ich habe es auch nicht, aber wenn man da sich mal rein vertieft, ich habe viele Zitate gelesen, dann wird man da ja genügend finden, wo man sagt, guck mal, willst du wirklich, dass das so und so wird? Oder möchtest du tatsächlich, dass wir alle Ausländer rausschmeißen und den deutschen Frauen, ich sage es jetzt noch einmal in Anführungsstrichen, Wurfprämien zahlen, damit immer mehr Deutsche und immer weniger Ausländer in Deutschland wohnen, willst du wirklich sozusagen so ein in der Mitte Europas, wo alle durch müssen, wenn sie von Ost nach West oder Nord nach Süd wollen, möchtest du das hier abschotten? Möchtest du, dass alle so werden wie wir? Hast du und so weiter?
Ich finde eigentlich das mit den Frauen, was du gerade gesagt hast. Möchtest du in einem solchen Land oder in einer solchen Welt leben? Das ist eigentlich ein ganz guter Lackmustest, weil wenn jemand Ja antwortet, brauchst du mit dem nicht mehr weiter zu sprechen, weil der ist an nichts interessiert, außer an seinen quasi religiösen Wahn dadurch zu setzen. Noch eine letzte Frage hätte ich. Als du gesagt hast, wer damals, also ich sag ja, heute ist es im Wesentlichen ein Presseversagen, dass die Rechtsextremen so groß geworden sind und in allen Parlamenten sitzen. Du sagst, damals war es ein Politikversagen. Als du die Politiker aufgezählt hast, die da versagt haben, habe ich nur Adlige gehört.
Ja.
Ist das ein Hinweis darauf, wen wir heutzutage unter verschärfte Beobachtung nehmen sollten? Natürlich nicht die Adligen, weil die haben kaum noch was zu sagen, aber wir haben halt heute einen Quasi-Feudalismus über den Kapitalismus.
Ja, da sprichst du natürlich mit dem Falschen. Also bei Adligen Vorrechte wechseln, da bin ich natürlich dagegen, das ist ja klar.
Ach so, weil du ja von... Scheiße, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Nein, mir geht's da um was anderes. Mir geht's einfach darum, wer übt denn eigentlich in der Gesellschaft Macht aus? Und das waren damals sicherlich stärker die Adligen, als sie es heute sind. Dafür sind es heute die Konzernbosse. Man muss ja nur mal gucken, wer sitzt in den Vorständen. Die rekrutieren sich im Wesentlichen aus, ich glaube, das waren 100 Familien oder irgendwie sowas, habe ich mal gelesen. Müssen wir die verschärfender Beobachtung nehmen? Müssen wir die in Verantwortung nehmen?
Also was wir verschärft erstmal erkennen müssen, ist, dass dieser verfluchte Neoliberalismus mit der Deregulierung der Märkte, wie das Schlagwort hieß, einen Raubtierkapitalismus, wie du es genannt hast, sozusagen wieder salonfähig macht. Hier geht es, wir haben wieder Ellbogengesellschaft, wir haben wieder jeder gegen jeden, wir haben höhere Anforderungen an die Flexibilität, an die Rationalität, an die Mobilität der Leute, verbieten ihnen gleichzeitig oder machen es teurer, das Autofahren, das Fliegen, das Bahnfahren. Wir erwarten von ihnen, dass sie sozusagen alles dran geben und alles hergeben für den Job und produzieren damit gleichzeitig einen erhöhten Konkurrenzkampf. Mhm. Den haben wir dadurch versucht zu vermindern oder geringer zu kriegen, dass wir einen prekären Arbeitsmarkt geschaffen haben, wo Leute einfach weggeschoben werden, die dann nicht mehr als Konkurrenten in Frage kommen. Jetzt ist es so, dass wir kaum noch Arbeitslosigkeit haben, also im Vergleich zur Bevölkerung oder zur arbeitenden Bevölkerung, glaube ich, 4% oder sowas. Das
ist nicht mehr der Rede wert. Also zumindest
nicht mehr der
in Zahlen, wenn man dann dahinter guckt.
Die Einzelschicksale ist natürlich...
Zahlen sind auch frisiert, also
auch das,
die Arbeitslosenquote sagt relativ wenig aus. Wichtiger ist die Unterbeschäftigungsquote und die ist nochmal eine Million höher oder so. Es ist sehr, sehr viel. Ich tue einen Link.
Also Unterbeschäftigung und Vollbeschäftigung und Nebenbeschäftigung, was weiß ich, ist es auch egal. Alles das ist geschaffen worden am Anfang der 90er Jahre Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, in dem also der Neoliberalismus sozusagen fröhliche Urstände feiert. Das geht zurück auf Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Mhm. In Deutschland war es Gerhard Schröder, in England Tony Blair. Also es gibt so ganz viele Dinge, wo man sagen kann, das hat in der Nachfolge, in der Wirkung die Leute allein gelassen, hat sie sozusagen auf den Strich geschickt und hat sie jetzt mach mal. Aber das geht nicht. Wir brauchen Schutzmechanismen für Leute, die sich gegen Konzerne nicht wehren können. Und die Konzerne haben gesagt, das ist ja super. Jetzt stellen wir die alle ein für den halben Lohn und machen unseren Reibach noch größer. Und dann kommt einfach dazu, dass auch durch diese Entwicklung die Gesellschaft gespalten ist. Das ist tatsächlich so, wenn du die erste Million hast, fällt die zweite sozusagen von alleine auf dich herab. Ja. Weil das passiert eben einfach. Ja. Und das ist bei anderen Leuten genau umgekehrt auch der Fall. Wenn du erst im Hartz IV bist, dann bleibst du es auch. Und irgendwann bist du nur noch Hartz II, nämlich kriegst du noch die Hälfte, weil du irgendwie versagt hast, weil du verpennt hast, was weiß ich. So, und wir müssen uns klar werden, sozusagen, was das in letzter Konsequenz heißt. Wir generieren einen dauerhaft etablierten prekären Arbeitsmarkt. Wir etablieren dauerhaft Familien auf Generationen hinweg, die in Armut leben. Und wir generieren damit auf Dauer ein Wähler- und Nachfolgerpotenzial für extreme Parteien. Das ist bei der AfD im Übrigen nicht der Fall. Die AfD ist nicht eine Partei der Verlierer.
Ganz im Gegenteil.
Ganz im Gegenteil.
Also wenn die wenn deren Politik sich durchsetzt, dann kriegen wir hier aber derartige Manchester-Kapitalismus-Verhältnisse.
Ja, pass auf, der Trick geht weiter, weil die Geschichte geht weiter. Wir haben es tatsächlich zu tun mit Verlierern. Und deren Beispiel sehen Leute, die in der gesicherten Mittelschicht leben und sagen, das könnte mir auch passieren.
Ja, so, was ich eingangs
sagte, da hast du das Wählerpotenzial der AfD und im Übrigen auch der Grünen. Weil die sagen, okay, wir müssen jetzt unbedingt was tun, sonst verlieren wir das hier alles. Klimaschutz. Und bei der AfD sind es eben Leute, die sagen...
Klimaschutz für einen ähnlichen Wahn wie das völlige AfD?
Nein, das ist nicht ein Wahn. Ja, das ist eine Vorstellung, was passieren könnte, wenn wir nichts tun.
Ja.
Das ist ein Antrieb. Ja. So, das ist bei den Völkischen auch nicht völkisch, sondern das ist einfach Angst.
Das ist letztendlich egoistisch und
Nein. Das ist Deprivation. Nein, es ist Deprivation. Du hast Angst davor, ob das jetzt begründet ist oder nicht. Und das hat auch nichts mit anderen zu tun. Du hast erstmal Angst davor, dass du deinen gesicherten Mittelschichtstatus verlieren könntest, weil du meinetwegen, ich sag mal hier aus Köln ein Beispiel, Ingenieur bei Ford bist.
Aber das ist doch letztendlich ein egoistisches
Ziel. Holger, lass mich mal ausreden. Du bist Ingenieur bei Ford. Du hörst jetzt, dass E-Autos gebaut werden. Du kannst aber keine E-Autos bauen, weil du eine andere Ausbildung hast und meinetwegen 55 bist. So, dann hast du Angst davor, dass du bei Ford rausfliegst und dein kleines Häuschen in Hürth-Efferen nicht mehr bezahlen kannst. Mhm. Und um das sozusagen abzubauen und irgendwie zu sagen, das muss verhindert werden, suche ich mir jemanden, der sagt, es gibt gar keinen Klimawandel, wir brauchen gar keine E-Autos, wir bauen weiter auf Diesel und Verbrennungsmotor. Und das ist die AfD. Das hat erstmal nichts mit Flüchtlingen zu tun, das hat nichts mit sonst irgendwas. Das ist einfach eigene Angst vor einem Zustand, der eintreten könnte. Mhm. Und das Problem ist, gegen diesen Zustand kannst du nicht argumentieren. Weil es ja stimmt, dass Ford E-Autos baut. Ja. Weil es ja stimmt, dass Ford Leute entlässt. Weil es ja stimmt, dass wir keine Stinkemotoren mehr bauen werden, sondern möglicherweise Motoren, die nicht mehr stinken.
Und wenn du dagegen argumentieren würdest, wäre es auch Quatsch, weil es gibt zwei Sorten von Menschen. Die einen Menschen sind in der Lage, sich in einer verändernden Umwelt weiterhin erfolgreich, was auch immer Erfolg ist, das ist ein individuelles Motiv, sich in einer ständig verändernden Welt erfolgreich zu behaupten, sag ich mal, oder zu bestehen. Mhm. Und die anderen können das nicht. Und die das nicht können, die kannst du auch nur sehr, sehr schwer davon überzeugen, dass sie sich selbst in die Position bringen können, mit der Veränderung mitzuwachsen. Das ist sehr, sehr schwer. Ja, da wird ja auch seit vielen Jahrzehnten dran gearbeitet. Ja,
und diese Leute werden von der AfD abgegriffen.
Ja.
Und diese Leute wählen sie auch, weil sie sich einfach der Hoffnung hingeben, dass die AfD tatsächlich es hinkriegen könnte, dass es am Ende des Jahrhunderts keine 2% mehr Temperatur
gibt. Du meinst die Grünen?
Nein, in diesem Falle die AfD. Weil die sagen, das stimmt alles nicht.
Ach so,
von alleine wieder weg.
Das ist ja nun wieder alle menschliche Erkenntnis.
Holger, was erzählst du da? Das ist Couch-Potato. Das sind Leute wie, du sitzt da und sagst, die haben alle recht, die Klimaleute, und sagst, okay, mein Auto soll ein E-Auto sein. Gut, das kannst du dir leisten, ist alles
prima. Du willst jetzt aber nicht gerade argumentieren, dass die Klimaforschung weltweit im Unrecht ist.
Nein, sie ist im Recht. Aber du musst doch akzeptieren, verdammt nochmal, dass Leute das begreifen und sagen, das stimmt, und andere sagen, nein, das stimmt nicht, weil es für sie viel bequemer ist, alles so zu lassen, wie es jetzt ist, und mit ihrem Stinkediesel weiter durch die Gegend zu knattern. Mit der Euronorm 4. Ja? So. Und das bedient die AfD. Die sagen einfach, die haben sich Lücken gesucht, wo alle anderen Parteien eine andere Meinung haben. Zu Flüchtlingen, zu Migration, in diesem Falle zur Klimapolitik, und da gibt es noch ein paar andere Felder. Und zur Geschichte zum Beispiel.
Als nächstes versuchen sie dann die Sozialpolitik zu besetzen, weil die nämlich auch nicht funktioniert. Ja.
Genau, so. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und wir müssen, und das müssen die Grünen tun, oder die SPD oder die CDU, das ist egal, ich weiß, irgendeiner muss es tun, der muss versuchen, möglichst viele Menschen in unserer Gesellschaft und in Europa hinter die Idee zu kriegen, die zum Beispiel Frau von der Leyen, was ich ehrlich gesagt sehr gut finde, in der EU propagiert, also ein grünes Europa oder ein klimaneutrales Europa bis zum Jahr, keine Ahnung. Und wir müssen den Leuten erklären, was das für Konsequenzen hat. Und wir müssen ihnen sagen, ja, es kann sein, dass dann der Liter Diesel 2 Euro kostet, aber dein Auto verbraucht doch nur noch 2 Liter.
Ja.
Weil nämlich ein E-Motor noch drin hat, der die ersten 50 Kilometer oder die...
Ja, oder weil es leichter ist und schmalere Reifen hat. Das kann man über Werbekampagnen steuern.
Sowas.
Witzigerweise habe ich meine Frage anscheinend falsch formuliert, weil wir sind in so eine, ich sag mal, Kapitalismuskritik hingekommen. Was ich mit der Frage meinte, wen wir da unter besondere Beobachtung nehmen müssen, Adlige und so und Mächtige, ist eigentlich eher die Frage, wer... Also wir sehen ja gerade so die Finanzierung der Rechtsextremen, wie sie sich so langsam entfaltet, ne? Wer da Geld gibt, woher das kommt, wie da verschleiert wird. Was denkst du, wen müssen wir heute unter verschärfte Beobachtung nehmen, weil diese Bevölkerungsgruppe ein besonderes Interesse daran hat, eine Partei wie die AfD mächtig werden zu lassen? Gibt's da Hinweise aus deiner Sicht?
Nee. Nein, also...
Hermann Josef Abs, ne?
Ja, den gibt's aber nicht mehr. Ja, aber ich sehe das ja mehr aus der Sicht eines Öffentlich-Rechtlichen. Ich sehe, dass die AfD uns abstellen möchte, weil wir die Einzigen sind, die eben nicht davon abhängig sind, wer uns sponsert.
Wer uns finanziert, ja.
Weil die auch die AfD sponsern. Ja. Also ein privates Medium, RTL oder so, muss da ein bisschen vorsichtiger sein, weil nämlich, wenn da so ein großer Werbekunde abspringt, das merken die sofort.
Ja.
Insofern sind sie etwas vorsichtiger. Aber so an solchen, es ist eben das Problem, es sind nicht die Angestellten, die Beamten und die Lehrer, sondern es ist ein bunter Mix von Leuten, der sie eben wählt und der stabil, wenn ich das jetzt
nicht um die Wählerschaft, ne? Vorsicht, mir geht's nicht um die Wählerschaft, mir geht's um
die
Leute.
Ja gut, aber das sind ja auch die Unterstützer. Ja, gut, okay.
Also, weißt du, so ein reicher, so ein Schweizer Milliardär, der auf einmal Geld in diese Partei gibt. Ich bin noch auf der Suche nach einem Muster. Aber vielleicht gibt es tatsächlich keins, wie du sagst, ja, kann sein.
Also da bin ich auch der falsche Ansprechpartner.
Möchte sein können, dass du mal
ein Parteienforscher oder so, der das vielleicht besser weiß.
Dann kümmern wir uns um die aktuellen Parteien einander mal. Die genau. NSDAP ist verboten, oder? Ich darf heute keine NSDAP gründen.
Klar.
Auch interessant, ne? Und wenn ich hier ein anderes Programm gebe, das wäre eigentlich ganz gut. Da kannst du wahrscheinlich noch mal ein paar Idioten mit abschöpfen, wenn du jetzt eine NSDAP gründest, die eigentlich sozialistisch ist oder sowas.
Genau.
Naja. Matthias von Hellfeld, vielen Dank, wie immer.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 24. Februar 2020. Ich bin immer noch im 19, in der 19 Schleife in meinem Kopf. 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Ist nicht tot.